Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wir wollen dir von ganzem Herzen danken, dass du das für uns geworden bist, was wir in diesem Lied beschrieben haben. Und dass wir mit unserem Leben ein ganz kleines Stückchen von deiner Person, deinem Charakter, deinem Wesen erfasst haben. Und schon das bisschen, was wir für uns persönlich gesehen und ergriffen und begriffen haben, das macht uns unendlich glücklich, über die Maßen reich, tief froh und dankbar. Und wir wollen dir von Herzen auch dafür danken, dass du uns immer mehr von dir verstehen und begreifen und sehen lässt. Dass wir das sehen von deiner überragenden Herrlichkeit, deiner Macht, deinem Einfluss, deiner Autorität und von deiner unwahrscheinlichen Liebe, deiner Treue, deiner Hingabe an den Vater und für uns. Habe jetzt auch von ganzem Herzen Dank für diesen Abend. Es tut uns gut, zusammen zu sein, dein Wort aufzuschlagen, es erklärt zu bekommen. Und wir bitten dich, dass auch heute Abend du dir das unter uns schaffst, was dir wichtig ist. Wir stützen uns auf die Verheißung auch an diesem Abend, dass dein Wort nicht leer zurückkommt, sondern das tust, wozu du es gesandt hast. Segne du bitte diesen Abend. Amen.
Wer ist Jesus wirklich? Wir hören dazu den Johannes, 1. Johannes 4, Vers 1 bis 8. Ihr Lieben, glaubt nicht einem jeden Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt. Darin sollt ihr den Geist Gottes erkennen. Ein jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist, der ist von Gott. Und ein jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, der ist nicht von Gott. Und das ist der Geist des Antichrist, von dem ihr gehört habt, dass er kommen werde, und er ist schon jetzt in der Welt. Kinder, ihr seid von Gott und habt jene überwunden, denn der in euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Sie sind von der Welt, darum reden sie, wie die Welt redet, und die Welt hört sie. Wir aber sind von Gott, und wer Gott erkennt, der hört uns. Wer nicht von Gott ist, der hört uns nicht. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben. Denn die Liebe ist von Gott, und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist die Liebe. Da wollte ich kürzlich einkaufen, habe auch schon ausgesucht in einer Buchhandlung verschiedene Bücher, stand an der Kasse und wollte bezahlen mit einem 500-Euro-Schein. Die Kassiererin hat ganz erschrocken geschaut und hat gesagt, das kann ich leider nicht annehmen. Ja, sage ich, ist doch normales Geld. Ja, sagt sie, aber wir dürfen das nicht. Ist die Frage, ob der Schein echt ist. Wir können das nicht nachprüfen, und wenn der nicht echt ist, ist der Schaden sehr hoch. Beim Geld sind wir da sehr vorsichtig. Ich musste extra dann auf eine Bank, und dort wurde der Schein geprüft und dann wurde er gewechselt. Er war echt. Prüfen wir eigentlich so genau auch mit dem wir unser Leben gestalten? Ihr Lieben, so schreibt der Johannes, prüfet die Geister. Es geht um diese Frage, wie erkenne ich rechte geistgewirkte Lehre und wie kann ich das andere wegtun? Und zwar geht es um diese Grundfrage, weil es geht bei uns Christen nicht um eine Lehre, sondern es geht um eine Person. Wir Christen nennen uns nach Christus. Daran hängt eigentlich alles. Wer ist dieser Christus? Wer ist er? Wenn wir an diese Person unser ganzes Vertrauen hängen, dann muss klar sein, wer er ist. Und dann muss auch klar sein, wer er nicht ist. Wir reden deshalb zuerst, erstens, der leibhaftige Jesus. Zweitens, der Jesus in uns. Und drittens, die Jesusart. Der leibhaftige Jesus. Ich drücke es ganz direkt aus. Zunächst dieses Wort, was heißt denn das? Prüfet. Es hat drei Bedeutungen. Erstens untersuchen, zweitens erproben, drittens für gut erklären. Prüfet. Untersuchen. Was wird von diesem Jesus gesagt? Wer ist er? Darauf kommt es an. Zu solchem Untersuchen gehört zunächst einmal ein Hinhören. Was wird denn alles gesagt? Manchem können wir uns ja gar nicht entziehen. Da schaltet man ein wenig freudig bewegt das Fernsehen an und denkt, da wird eine Sendung angekündigt über Jesus von Nazareth und dann sträuben sich einem die Haare, was da alles kommt. Was da alles für Behauptungen aufgestellt werden. Dass wir hineinhören in diese Welt. Der Spiegel bringt immer wieder eine Geschichte, manchmal sogar als Titelgeschichte, welche Verführung durch die Religion geschieht. Und dann werden alle diese Thesen zusammengetragen, wer dieser Jesus sei bzw. nicht sei. Und wird das alles vom Spiegel her, von seiner Haltung her, entlarvt als religiöser Bluff. Wer ist dieser Jesus? Da gibt es so jemand, der ist uns sehr bekannt und da werden alle ganz ehrfurchtsvoll, wenn man den Namen sagt, Albert Schweitzer. Ein großes Lebenswerk, in Lambarene sich ganz hinein, man muss fast sagen hineingeopfert, aber sein Hauptwerk, er war ja Theologe und Arzt, das er geschrieben hat, die Leben-Jesu-Forschung. Und dort stellt er einfach auch die These auf der später alle die basieren dann mit, die Bibelkritik aufs Tiefste treiben, man kann von diesem Jesus eigentlich nichts richtig festhalten. Bultmann sagt dann schließlich, und das ist schon sehr viel, dieser Theologe, eines weiß man von Jesus, dass es ihn gegeben hat. Aber sonst nichts. Selbst das bezweifeln viele, dass es ihn gegeben hat. Da gibt es heute diesen Journalisten, vor dem ich große Hochachtung habe, mit seinen vielfachen, deutlichen Analysen, den Franz Alt. Aber in Bezug auf Jesus ist er völlig unklar. Für ihn ist Jesus eigentlich der gute Mensch, der Oberboss der Grünen, der Friedensbewegte. Oder Jesus als der, der an der Seite der Armen und Entrechteten steht. Hineinhören in die Welt. Was wird alles von Jesus gesagt? Damit wir gerüstet sind. Es gibt heute so viele Gespräche, wo Menschen in unserem Land keine Ahnung mehr haben. Als ich damals als Student bei Daimler-Benz am Band gearbeitet habe, da waren einige türkische Mitarbeiter dabei und einer hat dann ganz direkt gefragt, was ich schon mal werden, und als ich gesagt habe, Pfarrer, dann hat er weitergefangen, er sagt, erzähl mir mal was von diesem Jesus. Wir leben heute in einem neuheidnischen Land. In einem neuheidnischen Land. Wo wir gar nicht mehr voraussetzen können, dass das, was uns selbstverständlich ist, allein das schlichte Wissen aus der Bibel, dass das bei anderen bekannt ist, da bei dieser Sendung im Fernsehen, die schaue ich mir gern an immer wieder, wo es da so die Ratesendungen, wo man Geld gewinnen kann. Da war kürzlich die Frage, wer ist der Vater des Königs David? Und dann war zur Auswahl der Abraham, der Jakob. Nein, Wer ist der Vater des Königs Salomo? Der Abraham, der Jakob, der David und noch ein vierter. Und die Kandidaten waren völlig ratlos. Völlig ratlos. Und dann sagen sie mir, ja, ich entscheide aus dem Bauch heraus. Es wird der Jakob gewesen sein. Das begegnet einem im Religionsunterricht. Wenn ich die Klasse neu übernehme, dann frage ich zum Beispiel, wer von euch hat eine Bibel zu Hause? Dann streckt ein Junge ganz. Ja, wir haben eine. Die ist doch das dicke Buch, wo die vielen Tiere drin kommen. Er meint Brems Tierleben. Da ist so wenig Substanz mehr da. Wenn wir als Christen in dieser Welt Zeugen sein wollen für die Wirklichkeit Jesu Christi, müssen wir auch wissen, was die Welt sagt. Ist wichtig. Uns nicht abschotten. Untersuchen, prüfen. Dazu gehört dann das Zweite, dass wir nicht nur hineinhören in diese Welt, sondern jetzt vergleichen mit dem, was steht in der Schrift geschrieben. Was steht geschrieben? Auch dazu gehört einiges. Wir sind zwar langjährige Christen, aber wir entdecken doch immer wieder Neues. Was in der Bibel geschrieben ist, dass wir es zunächst einmal lesen und wissen. Das hört sich so einfach an, ist aber oft gar nicht so einfach. Da komme ich zu einem Beerdigungsgespräch. Der Mann ist gestorben. Ich frage dann die Frau, was sollen wir denn für einen Text nehmen? Und dann sagt sie, ach Herr Pfarrer, wir haben immer beide nach diesem Bibelwort gelebt. Edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Da habe ich angefangen, bei mir selber geschwind zu fragen, steht das in der Bibel? Steht das in der Bibel? Edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Das klingt sehr biblisch. Ja? Ist aber, soweit ich mich jetzt kundig gemacht habe, wohl von Schiller. Oder von Goethe? Von Goethe? Also die Meinungen sind geteilt, Goethe oder Schiller. Wir Schwaben, wir sagen, es ist vom Schiller. Die Sachsen dürfen sagen, es ist vom Goethe. Aber da leben Menschen jahrzehntelang und denken, das sei ein Bibelwort. Das ist gar keins. Dass wir lesen, was da dasteht und Jesus einmal kennenlernen, so wie ihn die Bibel vor uns hinstellt. Und da sind nicht nur die Evangelien, das sind zwar die Hauptquellen. Aber was da alles im Alten Testament steht über diesen Jesus, wie er vorausgesagt wird, wie sich dieser Spannungsbogen wölbt, da haben wir noch viel Nachholbedarf. Prüfen, das heißt auch mithören, die Auslegung, das, was die Väter erarbeitet haben, wir fangen da nicht bei Null an. Wir fangen nicht bei Null an. Ganz neu aktuell, dass wir immer wieder auch zum Beispiel das hören, was ein Luther erarbeitet hat. In seiner besonderen Situation. Ich denke, das ist eine der Aufgaben der Theologen. Ich unterscheide eigentlich nicht zwischen Theologen und Laien. Ich finde, das sei eine falsche Unterscheidung. Sondern ich möchte es mal so sagen, ich unterscheide zwischen bezahlten Bibellesern und unbezahlten. Und es ist ein ganz großes Vorrecht, dass ich ein bezahlter Bibelleser sein darf. Ich werde dafür bezahlt, dass ich mich ständig mit der Bibel beschäftige. Besser kann es einem nicht gehen. Aber jeder ist Theologe, der mit dem Wort Gottes sich beschäftigt. Und das ist unsere Aufgabe, die wir bezahlt werden von der Gemeinde, dass wir das so aufbereiten, dass der andere, der nicht so viel Zeit hat, das auch abrufen kann, zum Beispiel in biblischen Kommentaren. Ich gebe Ihnen einen Tipp. Besser als alle Kommentarreihen, und ich habe ja selber an einer mitgeschrieben, besser als alle Kommentarreihen, ist dieses Lexikon von Rienegger. Wenn Sie das sich anschaffen, das gab es, ich weiß nicht, ob es jetzt noch gibt, in einer Sonderausgabe, zu einem sehr billigen Preis das Lexikon von Fritz Rieniger, jetzt wieder neu herausgegeben von Gerhard Meyer, unserem Landesbischof, das enthält in solcher Kürze bibeltreue Information, ist eigentlich unverzichtbar. Ist unverzichtbar. Wenn irgendeine Frage kommt, was ist das eigentlich, was steht im Philipperbrief, den Rieniger aufschlagen, das ist in ganz kurzen Zügen dargestellt. Was ist eigentlich ein Weinberg in Israel? Rieniger aufschlagen. Da ist alles wunderbar konzentriert gesammelt. Das ersetzt eine ganze Bibliothek. Aber das heißt auch, prüfen dazu gehört, dass wir mit dem Wort Gottes arbeiten. Arbeiten. Es ist eben geschichtliches Wort. Jesus war kein Schwabe, sondern er war Jude. Er hat im Israelland gelebt. Und da muss ich diesen geschichtlichen Umkreis und das alles verstehen. Ich halte es eigentlich für unverzichtbar, dass jemand, der an Jesus glaubt, auch mal im Israelland war. Wo schon unbedingt gesehen haben. Ist eigentlich das fünfte Evangelium. Das Land, ja. Wenn man das einmal vor Augen hat, und dann im Hintergrund das mitzieht, wenn man die Bibel liest, das bringt einem ganz arg viel Nähe zum biblischen Wort, was das meint. Prüfen. Die Gemeinde Jesu Christi hat eine Prüfpflicht. Prüfen, das heißt zum Zweiten erproben, sich drauf einlassen. Als Student, mein Vater als pietistischer Gemeinschaftsleiter hat nie gewollt, dass ich Theologie studiere. Und hat mir das so klar gesagt und das auch so deutlich durchgehalten, geh auf eine Bibelschule nach Liebenzell oder Krishona, das zahle ich dir, aber fürs Theologiestudium gebe ich dir nichts. Du verlierst dort den Glauben. Es waren ja auch bewegte Jahre, Mitte der 60er Jahre, wo ich studiert habe, bis von 65 bis 70. Und ich habe gesagt, nein, ich weiß, ich bin da hineingerufen. Nach dem dritten Semester, ich habe eine Vorlesung, ich sage das jetzt nicht als Kritik, einfach als Feststellung von Professor Käsemann über das Markus-Evangelium gehört gehabt, sehr intensiv mitgearbeitet, wie das alles nun zerflettert wurde und es ist kein Jesuswort und was weiß ich alles. Nach dem dritten Semester bin ich heimgekommen und habe gesagt, Vater, du hast recht gehabt. Ich höre auf, weil das, wenn das stimmt, was die sagen, ist das alles Humbug, dann taugt das nichts, da kann ich nie irgendwie predigen drüber. Und dann hat Gott zwei Weichen gestellt. Mein Vater, der am Anfang so dagegen war, der hat nicht so reagiert, wie ich gedacht habe. Mein zweiter Berufswunsch übrigens nach Pfarrer war Offizier bei der Bundeswehr, das darf man auch nicht so laut sagen. Ich wäre dann Offizier geworden. Und dann hat mein Vater zu mir gesagt, Junge, weil ich hatte ja ein Jahr noch Sprachen vorher studiert, war schon zweieinhalb Jahre in dieser Ausbildung, er gesagt, was man angefangen hat, macht man fertig. Überhaupt kein geistliches Argument, gar nichts, sondern nur, was man angefangen hat, macht man fertig. Du machst weiter. Und ich bin dann in meiner Not, in meiner inneren Not, ich war völlig zerrissen. Und dann bin ich zu einem befreundeten Pfarrer gegangen, von dem ich wusste, er lebt auf dieser bibeltreuen Grundlage, und habe ihm das so gesagt und habe es aufgehängt. Ich weiß es noch wie heute, dass ich gesagt habe, es taugt doch alles nichts, wenn man allein diese Geschichte nimmt, dass Jesus da mit 6 großen Wasserkrügen Wein macht. Das ist ein Unsinn. Beim heutigen Alkoholikerproblemen, was da alles zusammengekommen ist, an dem habe ich es aufgehängt. Ich kann mit der Bibel nichts mehr anfangen. Und dann hat er zu mir gesagt, oh, das kann ich verstehen. Das kann ich verstehen, dass du da deine Bedenken hast, so viel Wein. So, aber das ist überhaupt nicht die Frage. Ich stelle dir eine ganz andere Frage. Und entscheide die, und dann kommt alles andere danach. Die Frage heißt, hast du diesen Jesus in deinem Leben schon persönlich erlebt? Hast du das erlebt? Und wenn du da Ja sagen musst, dann lass einmal alle deine Zweifel, sag sie, aber fang an dem Punkt an und klammere dich an Jesus und sag, Herr Jesus, ich kann mit deinem Wort nicht mehr richtig. Und dann wird er dir's öffnen. Dann wird auch das Weinwunder später wieder klar werden. Es war ein sehr weiser Ratschlag. So habe ich wieder hineingefunden. Erlebst du ihn? Ist er Wirklichkeit in deinem Leben? Das heißt prüfen. Manche sagen, sich darauf einlassen, das sei ein Sprung ins kalte Wasser oder eine Fahrt ins Blaue, das gibt's, Fahrt ins Blaue, Kaffeefahrt, aber das gilt nicht für den Glauben. Das gilt nicht für den Glauben, sondern wir glauben auf einem Fundament von der Schrift her. Sich darauf einlassen, ich kann das erfahren, nimm dieses Wort. Und dann sage es so. So habe ich es gemacht, Herr Jesus, da steht es. Wenn man Weisheit mangelt, der soll bitten, ich komme zu dir. Ich habe die Textstelle zitiert. Und so hat er in mein Leben hineingesprochen. Das ist prüfen. Das ist wagen. Vertrauen muss man immer wagen. Wir sagen immer, glauben. Das sei nur im Umkreis der Religion angesiedelt. Ja, wir Menschen, wir glauben unwahrscheinlich viel. Wenn wir Glauben als Vertrauen, und das ist ja die Grundwurzel, ansehen. Stimmt gar nicht. Wer glaubt, muss den Verstand abschalten. Ohne Vertrauen könnten wir gar nicht leben. Ich gehe doch nicht morgens zum Bäcker und kaufe Brötchen ein und dann sage ich zur Verkäuferin, jetzt beißen Sie aber erstmal von jedem ein Stück ab. Und wenn sie nach 5 Minuten noch aufrecht steht, dann nehme ich die Brötchen, weil ich dann sicher sein kann, dass sie nicht vergiftet sind. Ich vertraue doch drauf. Da kommt doch der Bus an der Haltestelle, ich sage doch nicht zu dem Fahrer, jetzt blasen Sie erstmal ins Röhrle, ob Sie heute was getrunken haben, und dann machen Sie eine Rundfahrt, dass ich sehe, ob Sie auch richtig fahren können, und dann steige ich ein. Ich steige doch ein. Das ist Vertrauen. Ich gehe doch nicht auf den Flughafen zum Flug nach Indien und dann sage ich, ja, ich steige erst ein, wenn der Pilot mir einmal einen Start und eine Landung vorgeführt hat, ob der das Riesending auch fliegen kann. Ich setze mich rein mit 500 anderen. Ich zittere dabei. Ist mir heute noch unbegreiflich, dass sowas tatsächlich in die Luft geht und in der Luft bleibt. Ich vertraue aber darauf. Es ist gar nichts Besonderes von dem her gesehen, was wir als Christen tun. Das Besondere ist, dass ich all mein Vertrauen auf sein Wort setze. Das heißt prüfen. Eine Konkretion zum Beispiel, all mein Vertrauen auf sein Wort setze. Wissen wir denn noch, dass Jakobus 5 in der Bibel steht? Ist jemand krank? Jetzt, was soll der tun? Der suche zunächst den Hausarzt auf und lasse ich überweisen zum Spezialarzt. Nein, was ist das Erste? All mein Vertrauen auf sein Wort setze. Ist jemand krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl. Und dann wird er herhandeln. Vorher hat mich jemand angesprochen wegen dem Büchlein, ich glaube, glaubt er an die Zitrone. Das sind ja unglaubliche Geschichten. Ja, das sind für uns weithin unglaubliche Geschichten, weil sie Vertrauensgeschichten sind.
Da ist es völlig selbstverständlich, wenn wir Gottesdienstversammlung haben unter den Christen, da ist im Gottesdienst, kommen die Leute dann mit ihren Beschwerden. Da steht eine Frau vor mir und nimmt meine Hand und legt sie da auf den Arm. Der Übersetzer neben mir sagt dann, sie hat große Schmerzen, ich fühle die Beulen, dann sagt sie, bete mit mir. Der Herr handelt. All mein Vertrauen auf sein Wort setze. Einer hat es einmal so ausgedrückt, wir brauchen eigentlich das Lied nicht mehr zu singen, steht noch im Gesangbuch, im Alten zumindest, im Neuen weiß ich nicht. Bewahre uns Herr vor Feuer und Regen und Hagelnot. Dazu haben wir die württembergische Feuerversicherung. Wir brauchen das Lied nicht mehr. Da ist die Frage nach meinem Vertrauen gestellt. Es geht nicht um die Frage Arzt oder Glaubensgebet, sondern es geht um die Frage, wo liegt mein erstes Vertrauen? Wo liegt das? Zwei Geschwister, fast zeitgleich stellt sich bei beiden eine schwere Krebserkrankung heraus. Die eine, die handelt nach Jakobus 5, bevor sie irgendwie gleich nach der Diagnose ruft sie zu sich die Ältesten. Wir beten über ihr. Sie ist getrost, denn sie geht ins Krankenhaus, wird operiert. Sie lebt heute noch. Der Herr hat an ihr Großes gewirkt, auch mit und durch die Ärzte. Der Bruder, der hat es nicht gemacht, der war auch Christ. Der hat alles versucht, der ging bis zum letzten Spezialarzt. Und als es dann absehbar war, es ist überhaupt nichts mehr zu machen, er war schon in den letzten Tagen, da ist ihm Jakobus 5 eingefallen. Was ist das Erste? Ich habe es in einem Büchlein geschrieben, ich war unterwegs, zu einem Geburtstag da oben im Norden und auf der Rückfahrt, Samstag nachts, da fing plötzlich einer meiner Zähne an. Fürchterlich. Fürchterlich. Da vergeht einem aller Glaubensmut und alle Freude und alles. Ich saß da im Auto und dann sage ich, Herr Jesus, ich brauche jetzt ein Zeichen von dir. Ich komme zu dir und bitte dich, ich war gerade frisch von Indien wieder da. Wenn die indischen Brüder und Schwestern das immer so erleben, ich möchte nicht nur die Geschichten aufschreiben, ich brauche jetzt ein Zeichen von dir. Bitte nimm das Zahnweh weg. Und wie ich so gebetet habe, habe ich gedacht, so kannst du jetzt zum Heiler nicht kommen. Du hättest schon lang zum Zahnarzt gehen müssen. Du bist jetzt schon berechtigt, dass der anfängt. Da will er jetzt auch nichts mehr machen. Es hält halt durch. Dann habe ich gesagt, Herr Jesus, ja, es ist komisch, ich habe Angst vor dem Zahnarzt. Ich hätte schon lang gehen sollen, aber jetzt kommt es so, ich brauche jetzt von dir die Hilfe. Und im Hinterkopf habe ich immer gedacht, jetzt sind es noch anderthalb Stunden, bin ich zu Hause, da gibt es Aspirin. Dann habe ich gesagt, Herr Jesus, ich vertraue jetzt nicht mehr aufs Aspirin. Ich bitte dich jetzt, hilf du in meinem Leben, zeig deine Kraft, so wie du sagst. Ich weiß noch genau die Stelle, ich fuhr mit dem Auto gerade bei Neckarwestheim, habe da diesen rauchenden Reaktor auf der Autobahn gesehen und ab dem Moment war der Zahnschmerz weg. Völlig weg. Ich habe gar nicht getraut. Man geht ja sonst mit der Zunge ob. Ich habe gedacht, rühr ja nicht dran, sonst kommt's wieder. Nein, er war weg. Er war weg, er war den ganzen Sonntag über weg, er war auch am Montag weg. Ich bin aber dann am Dienstag zum Zahnarzt. Prüfen, sich drauf einlassen, das braucht manchmal so ganz Praktisches. So ganz Praktisches, dass ich das wieder fasse. Wir sind nicht irgendwelchen Fabeln gefolgt. Und schließlich prüfen, es ist bewährt. Jesus sagt, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Ich lebe mit diesem Jesus. Einfache Frage, habe ich Frieden im Herzen? Freut mich mein Leben? Lohnt sich das für mich? Ist Frucht? Da ruft deine Mutter an. Konfirmandenunterricht war gerade zu Ende. Ganz aufgeregt und sagt der Pfarrer, stimmt das, Sie planen einen Banküberfall? Sag ich, was? Es gibt da einen Flecken rum. Ja, sagt sie, mein Sohn kommt gerade heim und sagt, ganz aufgeregt, Mutter, der Pfarrer, der will eine Bank überfallen. Das hat er schon ganz genau geplant. Dann habe ich gelacht und gesagt, jetzt weiß ich, um was es geht. Die Konfirmanden hatten gefragt, was bringt es ihnen, dass sie glauben? Was hat es für einen Wert? Dann habe ich zu ihnen gesagt, wisst ihr, mein Leben ist so gefüllt und so spannend. Wenn es nicht so wäre, dann hätte ich einen anderen Plan. Dann würde ich eine Bank überfallen. Und da würde ich einige Jahre drauf verwenden, ein todsicheres Ding rauszukriegen. Und dann würde ich die Million oder wie viel da drin ist, schnappen und abhauen und leben irgendwie in der Südsee oder so. Und der kam heim und sagte, der Pfarrer plant einen Banküberfall. Das war die Grundaussage. Ich brauche keinen Banküberfall, weil mein Leben ist so gefüllt und spannend. Es ist bewährt. Ist Frucht da? Ist Frucht da? Hat sich in meinem Leben etwas verändert? Das darf man auch fragen. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Ich erkenne das auch an mir selber. In der Regel sagen mir's andere. Und ich staune darüber, aber ich kann das ruhig auch selber erkennen. Erkennt, verändert sich etwas. Hat sich in meinem Leben etwas verändert? Wirkt Jesus an mir und durch mich? Und die wahrscheinlich tiefste Frage, wird Gott gepriesen über uns? Wird Gott gepriesen? Das ist der Sinn unseres Lebens, dass Gott gelobt und gepriesen wird. Prüfen, prüfe die Geister, dass wir uns auch hier an dieser Stelle ganz ungeniert selber prüfen. Selber prüfen. Jetzt geht es um die Frage, wer ist dieser Jesus? Ist dieser Jesus real? Ist er Wirklichkeit? Und Johannes schreibt ungeniert, jawohl, jeder, der bekennt, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist. So wie es Paulus bekennt in Philipper 2, er hielt es nicht für einen Raub fest, Gott gleich zu sein. Er entäußerte sich selbst, nahm Knechtsgestalt an, war ein Mensch und an Gebärden als ein Mensch erfunden. Fleisch heißt eigentlich das, was die Knochen umschließt. Das ist die richtige Übersetzung des griechischen Wortes. Das, was die Knochen umschließt, also unser Körper. Warum ist das so wichtig? Warum ist das so wichtig? Jesus Christus, der einen leibhaftigen, menschlichen, fleischlichen Körper hat. Weil da geht es um die Frage, ist Gott wirklich da in unserer Wirklichkeit oder schwebt er nur drüber? Ist Gott wirklich da? Handelt er wirklich mitten in unserer Geschichte, mitten in unserem Leben? Geschieht hier etwas von außen her, was wir uns von innen her gar nicht sagen können, was wir nicht tun können? Es geht um den geschichtlich wirkenden und handelnden Gott. Und nicht um irgendeinen Gott oder Philosophen, einen Erdachten. Ist Gott da? Wisst ihr, der Glaube entscheidet sich immer wieder und kriegt seine Tiefe in der praktischen täglichen Erfahrung. Oder er bleibt hohl. Er bleibt hohl. Er bleibt Theorie. So viele, die sich Christen nennen, die sind eigentlich nur verniert. Da ist das ein Furnier drauf. Aber wenn man ein bisschen bohrt, dann kommt ganz anderes raus. Das sehe ich mit Entsetzen, wie der Michael da sitzt mit seinem Messer und an unserer Eiche, sagt man da, so ein Eicheschrank anrichte, wo die Teller da drin sind, da bohrt er. Und was kommt raus? Sag mal. Ich habe immer gedacht, ist echt Eiche. Meine Frau hat gelacht und gesagt, können Sie überhaupt nicht bezahlen. Das ist nur ein ganz dünnes Furnier. Und dahinter ist, sag mal, Restmann, was weiß ich, bohrt der Herr in deinem Leben an, das ist die Wirklichkeit oft, wenn wir schwere Wege gehen. Ist er nur Furnier? Oder ist es echt? Durchdringt es unsere ganze Existenz? Gott handelt in unserer Wirklichkeit bis hinein und gerade in unserer Leiblichkeit. Der Leib ist ein großartiges Geschenk Gottes. Unser Körper ist eine Gottesgabe. Psalm 139, Herr, du hast mich bereitet. Ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin. Es gehört auch zu uns Christen. Wer von euch ist zufrieden mit seiner Figur? Herr, ich danke dir, kannst du das wirklich nachsprechen? Ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin. Dann sagen meine Kinder, Papa, auf dein Beichle musst du aufpassen. Sage, das ist wunderbar, das ist ein Fettspeicher für Zeiten der Not. Und außerdem schon wieder ein Kilo mehr zum Liebhaben. Ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin. Wenn wir uns in unserer Leiblichkeit nicht annehmen, dann läuft vieles andere schon schief. Vieles andere. Ja sagen, so wie mich der Herr gemacht hat. Der Leib ist Gottes Gabe. Allerdings, es ist ein vergänglicher Leib. Es ist ein vergänglicher Leib. Aber dieser vergängliche Leib hat einen unendlichen Wert. Paulus sagt, es wird gesät verweslich und wird auferstehen unverweslich. Es wird gesät in Schwachheit und wird auferstehen in Kraft. Ist ein irdischer Leib, so ist auch ein himmlischer Leib. Das steht in einer Entsprechung. Gott schafft nichts Unnützes. Er hat den Menschen in seiner Leiblichkeit geschaffen, dass diese Leiblichkeit jetzt unter diesem Vergehensvorzeichen sich entfaltet. Das ist nicht der ursprüngliche Schöpfungswille Gottes. Und deshalb führt er, Gott lässt sich nicht ins Handwerk pushen, deswegen führt er diesen vergänglichen Leib zum Auferstehungsleib. Gibt es irdische Leiber, so gibt es auch himmlische Leiber. So wie wir getragen haben das Bild des Irdischen, so werden wir tragen das Bild des Himmlischen. Wir schweben nicht als Seelenwesen durch den Himmel, sondern wir sind dort da im neuen Herrlichkeitsleib. Dort will Gott hin. Das sehen wir im Auferstehungsleib Jesu. Er ist durchaus in einer Entsprechung zum irdischen Leib. Die Jünger erkennen ihn, er ist aber nicht an das gebunden. An anderer Stelle erkennen sie ihn nicht. Dieser neue Leib ist nicht mehr hineingebunden in die Materie. Aber es ist eine Leiblichkeit in Herrlichkeit, ohne Krankheit, ohne Schmerz, ohne Leid, ohne Tod. Wir können uns überhaupt nicht vorstellen, Wie sieht ein Mensch aus, an dem nicht die Vorzeichen des Todes da sind? Das können wir nicht. So war der Adam im Paradies. An seinem Leib waren nicht die Vorzeichen des Todes. Der Adam hat keine Brille gebraucht. Das sind Vorzeichen des Todes. Mein Augenlicht lässt nach. Dem Adam sind keine Haare ausgegangen. Der muss eine völlig andere Haut gehabt haben wie wir. Denn unsere Haut besteht zunächst einmal in der äußersten Schicht aus lauter abgestorbenen Zellen. Das merkt man, wenn man sich richtig rubbelt. Da geht es weg und da kommt ja nicht gleich Blut. Da ist einiges Tote. Wir sind umhüllt am ganzen Körper von totem Material. Beim Adam konnte man auch nie die Frage stellen, wie alt bist du? Denn Altern ist ja Hinkehr zum Tode. Der Adam hat sich da nicht verändert. Das wird ein Staunen sein, wenn wir uns im Herrlichkeitsleib dann begegnen. Wir werden uns kennen. Wir werden uns kennen in der Ewigkeit. Aber jetzt im Herrlichkeitsleib. Deshalb ist das so ungeheuer wichtig. So wie Gott hier in unserer Leiblichkeit handelt, da hängt auch die ganze Hoffnung der Zukunft dran. Die ganze Hoffnung der Zukunft dran. Es wird gesät, verweslich, auferstehen, unverweslich. Und unser Leib als Jesusleute, der ist sogar geadelt. Wisset ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Deshalb preiset Gott in eurem Leibe, in eurer Leiblichkeit. Das stellt sich schon an dieser Frage aus zum Danken, wenn wir jetzt anfangen würden und würden eine Zeugnisstunde machen. Was hat jeder für Weiler, für Rewechen? Ich glaube, dann können wir die Nacht durchmachen, wenn jeder erzählt, aufrichtig und ehrlich, wo es ihn überall zwickt und was da alles ist, da haben wir ein Riesenthema. Aber können wir auch danken für uns? Danken. Steht mir immer wieder diese Frau vor Augen, quirlige, schaffige Frau, aber dann kam die Not, die Krankheit. Und dann hat sie sich langsam wieder erholt, ich besuche sie und sie, die immer wieder Wirbelwind umhergerannt ist und alles gemacht hat, geht sie ganz langsam um den Tisch und dann strahlt sie mich an und sagt, sehen Sie, Herr Pfarrer, so viel kann ich schon. Sie ist nicht verbittert gewesen, sondern dankbar geworden. Preiset Gott in eurem Leib, dass das aufschallt. Es gibt heute den Götzenleib, eine Selbstvergötzung. Da traut man sich bei uns samstags, wir leben so in einem Naherholungsgebiet, da traue ich mich kaum mehr Auto zu fahren. Da rennt's und joggt's und walkt's und Nordic walkt's aus allen Ecken und Enden. Da muss man ständig den Fuß vom Gaspedal, sonst erlege ich so einen, das ist ein riesiges Gesundheitsgötzentum geworden. Das ist eine der schnell wachsendsten Branchen bei uns in Deutschland. Ich denke immer wieder, wir haben in Dettingen zwei Gottesdienste im Ort, die Ortskirche und dann im anderen Ortsteil die zweite Kirche. Und ich bin dann immer unterwegs. Ich sage immer, es gibt auch noch einen dritten Gottesdienst. Weil zwischen der oberen und unteren Kirche liegt das Hallenbad. Und ist sonntagmorgens überfüllt. Da musste ich durchtasten mit dem Auto. Da wird im Götzenleib gedient. Was tun Menschen nicht alles für den Leib? Das ist ein ganz großer Betrug, das sagen wir Christen aber auch so allgemein ganz mit, das Wichtigste ist Gesundheit. Oh, das stimmt nicht. Das Wichtigste ist nicht Gesundheit. Das Wichtigste ist, dass du zu Jesus gehörst. Gesundheit ist ein ganz hohes Gut. seine ganz große Gabe. Wir können jeden Tag dankbar dafür sein. Aber das Wichtigste ist es nicht, dass wir die Maßstäbe zurechtrücken. Jesus im Leib, wahrer Mensch. Jetzt das Zweite, der Jesus in uns. Ein jeder, der Jesus nicht bekennt, und da steht jetzt im Griechischen ganz betont, der den Jesus nicht bekennt. Das ist ein ganz spezieller gemeint, nämlich der Jesus von Nazareth. Der älteste Sohn der Maria, der in einer Großfamilie gelebt hat, bis er 30 war, er hatte mindestens 6 Geschwister noch, der Jesus ist gemeint, der in Bethlehem geboren ist, der in Nazareth aufgewachsen ist, der dann 3 Jahre durchs Israelland gezogen ist und der schließlich in Jerusalem schimpflich am Kreuz zu Tode gebracht wurde. Der Jesus ist gemeint. Der geschichtliche Jesus. So wie ihn uns die Evangelien berichten. Allerdings, und jetzt müssen wir auch als Christen, ich sage immer wieder, es gehört Arbeit dazu. Ich kann das nicht lesen wie die Biografie zum Beispiel von Rommel in Stuttgart. Die ist interessant zu lesen, ist auch amüsant zu lesen, aber die Evangelien sind keine Biografien in dem Sinn. Sondern die Evangelien berichten uns von einem Jesus, der die ihm begegnet sind, ungeheuer beeindruckt und verändert hat. Dieser Jesus, der lässt sich nicht neutral beschreiben, sondern wer ihm begegnet ist, der ist mittendrin, der ist von dem im Innersten bewegt, der muss Ja oder Nein sagen. Und das gilt bis heute. Das ist so, wie wenn ich rausgehe und es regnet, ja, da werde ich nass. Da werde ich nass. Mehr oder weniger. Wer Jesus begegnet, der ist persönlich betroffen. Die Zeugnisse der Evangelien sind betroffenes, bekennendes Erzählen. Deshalb sagt ja der Johannes in Vers 1, was wir betrachtet, ganz wörtlich, was wir angestaunt haben, davon berichten wir euch. Es sind keine neutralen Berichte, sondern es sind Berichte, die persönliche Betroffenheit wahr ausdrücken. Da wird nichts dazu erfunden oder so. Deshalb gibt es ja 4 Evangelien. Deshalb gibt es 4 Evangelien, weil hier von 4 Seiten diese 4 berichten, wie sie in ihrer Betroffenheit das miterlebt haben. Und wenn ich fragen will zum Beispiel, wie läuft die historische Linie, dann muss ich den Lukas fragen, das Lukas-Evangelium nehmen. Weil der Lukas schreibt, ich habe das genau erforscht und habe das auch in der Ordnung aufgeschrieben. Der Johannes hat ein ganz anderes, der stellt bestimmte Teile seiner Jesus-Begegnung zusammen. Der Matthäus macht das, der Markus macht das, der Lukas nimmt die Ordnung. Da haben wir einen roten Faden, wenn es um die historische Frage geht. Was meine ich mit dem, wenn ich sage, es ist betroffenes Erzählen? Ich war unterwegs damals von dem kleinen Ort, wo ich wohnte, Breitenholz nach Tübingen. Ich fuhr ein sehr sportliches Auto, das gibt es heute gar nicht mehr, einen Renault Fuego. Seltenes Auto, hat mir gefallen. Ich fahre da aus dem nächsten Ort raus, da sieht man so 2 Kilometer die Straße voraus und ich sehe da vorne, da steht ein weißer BMW auf der Straße. Und da sind Männer dran, die schieben ihn oder was. Ich habe gedacht, ja, die haben eine Panne, fahre langsam her mit meinem Auto. Plötzlich springt da einer an mein Auto hin, so eine Datschkappe auf, einen Lederkittel, die Haare lang mit der Pistole und zielt auf mich. Ich habe mich zu Tode erschrocken, habe gedacht, es war die Zeit da von der Bader-Meinhof-Fraktion und so. Die wollen mein Auto klauen, das sind Terroristen. Gäb Gas wie der Blöde, fahr über den Rand, über den Acker und wieder auf die Straße und hör, wie die hinter mir herschießen. Ich bin mit 180 Sachen nach Tübingen reingerast und komme an den Ortseingang. Da war alles abgeriegelt von der Polizei. Ich denke, Mensch, das Kind, du bist gerettet. Halt an, springen die Polizisten her mit Maschinenpistolen, reißen mich aus dem Auto, Hände auf den Rücken, Handschellen. Werfen mich ins Auto hinein und dann höre ich, wie der Polizist neben mir sagt, Mörder gefasst, wir kommen aufs Präsidium. Ich war vollständig weg und sagte, was sagen Sie da? Ja, wer sind Sie? Ich sage, ja, ich bin der Pfarrer Grimmer.
Was?
Wenn Sie das beweisen, ja, sage ich, da in meinem Anzug, ich konnte ja nicht rein, die Hände auf dem Rücken gehabt. Er hat es rausgeholt, mein Personalausweis, hat es abgeglichen. Dann hat er sich vielfach entschuldigt. Er hat gesagt, entschuldigen Sie, es ist ein großer Irrtum unterlaufen. Er kam dann aufs Polizeipräsidium, der Präsident kam persönlich, sie brachten die Handschellen nicht auf, wahrscheinlich habe ich in meiner Aufregung das alles verkantet. Und dann haben sie mir erzählt, da hat ein junger Mann angerufen, er hat seine Freundin umgebracht und hat die Polizei benachrichtigt, sie sollen kommen. Und als Erkennungszeichen hat er angegeben, er fahre einen Renault Fuego, genau das gleiche Auto. Und jetzt war ich unterwegs und sogar meine Autonummer hat bis auf eine Zahl mit der übereingestimmt. Jetzt haben die gedacht, ich sei der Mörder. Warum erzähle ich das? Ich habe diesen einen Polizisten, das war ein Zivilfeinder, an meinem Fenster mit der Pistole gesehen. Ich habe nicht wahrgenommen, dass das vier waren, die mit Pistolen das Auto umstellt haben. Ich habe nur den einen gesehen. Der war jetzt in meinem Blickfeld. So konnte ich berichten. Ich war persönlich bis aufs Innerste erschüttert in dieser Situation. Ich konnte nicht objektiv feststellen, was ist da alles. So ging es den Jüngern, als sie ins Grab hineingehen. Da sagen die, ja, das kann doch nicht sein. Der eine sagt, da war ein Engel, der andere sagt, da waren zwei Engel. Ja, in dieser Situation, das ist bekennendes Erzählen, das, was ich gesehen habe. Und wenn du wissen willst, wie viel es waren, dann frag den Lukas. Weil der Lukas, der hat das erforscht. Das sind keine Fehler oder Erdichtungen, sondern das ist bekennendes Erzählen. Die Situation, die mich gepackt hat. Es kam übrigens nachher, dieser Polizist hat mir mein Auto gebracht. Da waren hinten drei Einschusslöcher. Und er hat gesagt, da haben Sie großes Glück gehabt. Den ersten Schuss habe ich auf die Reifen abgegeben und die nächsten Schüsse gezielt auf die Person. Und ich habe dann zu ihm gesagt, wissen Sie, da habe ich nicht großes Glück gehabt, sondern hat uns beide Jesus bewahrt, Sie und mich. Bekennendes Erzählen in Situationen, wo es wirklich ans Eingemachte geht. Und das berichten uns die Evangelien über Jesus. Da reden, bezeugen Menschen von Jesus, die aufs Innerste ergriffen sind von ihm. Das sind die Evangelien. Das sind keine neutralen Berichte. In dem Sinn. Aber an dem entscheidet sich's, dass das in dieser Wirklichkeit dieser Welt ist. Da war Jesus. An Jesus entscheidet sich wirklich, ob Gott bei uns ist oder ob er nicht bei uns ist. Das sind geschichtliche Tatsachen. Seine Geburt im Stall in Bethlehem. Diesen Weg hat Gott gewählt. Um ein für alle Mal deutlich zu machen, da ist schon das ganze Lebensentwurf Jesu ausgebreitet. Er nimmt niemand was weg, nicht einmal ein Bett. Er liegt in einer Krippe. Er bescheidet sich. Er nimmt niemand was weg. All das, was die Evangelien berichten, ist Historie, ist Geschehenes. Unter dieser Zuspitzung, das hat mich aufs Tiefste bewegt. So hat Gott gehandelt. Und dieser Jesus, der so gelebt hat, der lebt jetzt in mir. Der ist heute in gleicher Weise da. Das ist ja unsere Schwierigkeit. Das sind immer die spannendsten Stunden, gerade im Konfirmandenunterricht, wenn es um die Frage geht, wie kann man diesen Jesus erleben? Wie kann man ihn erleben? Das ist eine Schwierigkeit. Wir müssen das ohne weiteres sagen, dass wir ihn nicht sehen können. Aber ich denke, hatten es denn die Leute damals einfacher, die ihn gesehen haben? Das war genauso schwierig. Denn das Sehen allein hat ihnen ja nichts genützt. Sondern er war ein Mensch und an Gebärden als ein Mensch erfunden. Und das, was er getan hat, was sicher überwältigend und beeindruckend war, das hat zu vielerlei Reaktionen geführt, bis hin zu dem, dass die Frommen Israels gesagt haben, der treibt den Teufel mit dem Beelzebub, er ist erst vom Teufel besessen. Das führt gar nicht zum Glauben, das Sehen. Ja, wir sehen Jesus heute nicht mehr mit unseren leiblichen Augen, aber der in euch ist. Der in euch ist. Da sind wir wieder beim Anfang. Jetzt geht es um die Frage, wirkt sich das aus in meinem Leben? Wirkt sich das aus? Der christliche Glaube ist kein System von wahren Sätzen, sondern der christliche Glaube ist eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus, an dem wir glauben, dem wir völlig vertrauen, obwohl wir ihn nicht sehen. Selig sind die, nicht sehen und doch vertrauen. Und da erweist sich die Wirklichkeit. Ich unterscheide einmal vier Arten von Religionen. Die erste Art von Religion, ich nenne sie Menschenreligion. Die ist von Menschen erdacht. Da gehören auch alle die Großreligionen dazu. Der Hinduismus, der Buddhismus, das sind alles menschenerdachte Religionen. Oft mit großer Weisheit. Der Mensch ist religiös, der Mensch hat Erkenntnisse über das Göttliche. Ich will das ja nicht abwerten. Aber es ist im Tiefsten von Menschen erdachte Religion. Es sind drei Kennzeichen dieser Menschenreligion. Erstens, sie sind immer von Furcht bestimmt. Ihr Hauptkennzeichen ist die Furcht. Das zweite, sie gehen logisch auf. Mich freut so arg, dass in der Bibel so viele Stellen auch sind, die gehen nicht logisch auf. Das kann ja gar nicht sein, weil wir mit unserem Denken Gott nicht fassen können. Wir können keine Antwort geben auf die Frage, wo kommt der Böse her? Es geht nicht logisch auf. Ich kann nicht keine Antwort geben, warum diese liebe ältere Christin, die bei uns in der Familie seit Jahren eine große Stütze ist, gerade bei unserer Schwiegermutter, die an Alzheimer erkrankt ist, sie hat sie begleitet in einer herrlichen Weise und vor 4 Wochen kommt sie und sagt, der Arzt sagt, ich habe Krebs und nach 4 Wochen ist sie tot. Es geht nicht logisch auf, dass ich sagen kann, ja, deswegen. Der Buddhismus, der Hinduismus gibt eine klare Antwort auf die Frage nach Krankheit und Leiden. Bist selber schuld. Selber schuld. Und das dritte, was Menschenreligion kennzeichnet, ist, dass es immer einen menschlichen Weg gibt, wie ich zu Gott komme. Das sind Menschenreligionen. Das zweite, ich möchte es jetzt noch kurz machen, ich nenne sie die antichristliche Religion. Das ist der Islam. Es nützt uns nichts, wenn wir hier ausgleichen und Freude, Friede machen. Der Islam ist in seinem Kern eine antichristliche Religion. Und es steht eben im Koran an hervorragender Stelle, Wer bekennt, dass Jesus Gottes Sohn ist, der ist des Todes schuldig. Da gibt's keinen Ausgleich. Da gibt's kein interreligiöses Gespräch, das zu einem Erfolg führt. Da gibt's nur Ja oder Nein. Die dritte Religion, ich nenne sie die Religion, die jüdische. Das ist ja bis heute da. Eine Religion mit unwahrscheinlich tiefer Gotteserkenntnis. Mit Gottes Anbetung, mit Gottes Lob. Und doch gilt hier, es ist der Geist noch nicht bleibend in ihnen. Das ist so wie Hesekiel 47, die Totengebeine, 37. Und es war noch kein Geist in ihnen. Eine beeindruckende Religion. Aber der Geist ist noch nicht da. Und darum fehlt die Liebe. Darum ist es so fanatisch. Heute. Darum. Und die vierte Religion, wenn wir es jetzt in diese Reihe einordnen, die Jesus-Religion. Das ist gar keine Religion, sondern der Jesusglaube ist eine persönliche Beziehung aus Liebe in Liebe. Wenn ich von der Bergpredigt zum Beispiel eine Lehre mache und Jesus wegnehme, dann habe ich eine steile Philosophie, aber sonst nichts mehr. Sonst nichts mehr. Wir sind nicht eine Religion, sondern wir sind vom lebendigen, auferstandenen Jesus gegriffene, der unser Leben bestimmt und unser Leben gestaltet. Darum kommt es drauf an, wer ist dieser Jesus wirklich? Wir glauben an kein Phantom. Wenn ich als dritter Punkt gesagt habe, die Jesusart, mit dem haben wir heute Morgen angefangen, die Liebe. Die Liebe. Die Agape. Da liegt der entscheidende Unterschied. Der entscheidende Unterschied zu allem anderen, was als Religion oder Glaube angeboten wird. Die Frucht des Geistes ist die Agape. Das, was ich nicht einmal selber kann. Dass ich auf mich verzichten kann. Das schafft der Geist. Und daran sind die Christen kenntlich. Das ist die Jesusart und das ist die Jüngerart. Schenkst du, Herr Jesus, dass auch durch diese Tage, wo sie hier zusammen sind, das in uns wächst. Der Apostel Paulus sagt, wir werden, das ist ein großes Wort, wir werden verklärt von einer Herrlichkeit zur anderen. Der äußere Mensch wird abgebaut, aber der innere, der Ewigkeitsmensch in uns, wird von Tag zu Tag erneuert. Herr Jesus, darüber beten wir dich an. So bist du gekommen, wie wir, so hast du gelebt. Du hast das alles am eigenen Leib durchgemacht. Und jetzt kannst du mitleiden mit uns. Ist überwältigend. Und dabei ist nicht geblieben. Du hast uns vorgelebt. Vater, du hast den Sohn vorauferweckt, damit wir sehen, wo du hin willst. Herr Jesus, du der Auferstandene. Der Herrliche, der Sieger. Und da ziehst du uns hinein. Bewahr uns davor, dass unser Glaube sich in Wahrheiten erschöpft. Führ uns immer mehr hinein in die Liebe, in deine Art, zu dir hin. Amen.